Ja, wenn ich morgens mein Handy anmache, dann kommt immer als allererstes ein Bibelvers des Tages. Und der heutige, der passt zu dem, warum ich hier bin. Steht im Römer 10, Vers 17. Es bleibt dabei, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft. Und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Es hat also seine Berechtigung, wenn wir hier morgen zusammenkommen und Zeugnisse austeilen, uns erzählen, was wir mit Gott erlebt haben oder wo wir Unterstützung im Gebet brauchen oder auch sonst. Es hat seine Berechtigung, natürlich Gott anzubeten, wie wir es gerade gemacht haben. Aber ebenso wichtig ist, die Botschaft zu verkündigen. Das heißt, die Bibel miteinander zu teilen, den Inhalt der Bibel. Und das ist die Verkündigung. Und das ist auch ein ganz fester Bestandteil eines Gottesdienstes, der Jesus Christus ehrt. Weil wir können nur dann Jesus besser kennenlernen, wenn wir in seinem Wort lesen und wenn wir auch darüber uns austauschen. Das ist auch mit ein Grund, warum wir donnerstagsabends den Glaubenskurs machen. Einfach, dass wir Jesus besser kennenlernen. Und ich habe heute Morgen mein Konzept noch mal ganz neu überdacht. Ich hatte eigentlich ein anderes Thema gedacht, was heute dran ist. Aber ich bin heute Nacht immer wieder so ans Beten erinnert worden und hatte den Eindruck, lass uns mal heute Morgen über das Beten reden und gucken, was Jesus darüber sagt. Und es gibt ein Gebet, ich glaube, wir kennen es alle. Es wird auch in der ganzen Welt gebetet. Ihr wisst, ne? Das Vater unser. Und das ist, wie Jesus uns lehrt, wie wir beten sollen. Das ist nicht eine magische Formel oder ein Ritual, sondern in diesem Vater unser steckt ganz viel drin aus der Beziehung, die Jesus zu seinem Vater hat. Es war so, dass Jesus immer wieder sich zurückgezogen hat, meistens früh am Morgen in die Stille gegangen ist, auf einen Berg, und er hat mit seinem Vater gesprochen. Und die Jünger haben das beobachtet und haben gesehen, dass er seine Kraft daraus zieht, dass er Weisung daraus erhält. Und die haben gesagt, wie machst du das? Lehr uns beten. Und dann hat Jesus ihnen das Vaterunser gelehrt. Und ich habe es als Kind auswendig gelernt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Man kann es recht schnell auswendig lernen. Und es ist ein Schatz im Herzen. Wenn man nicht weiß, was man beten soll, kann man das Vaterunser immer abrufen. Ich habe Berichte gehört von Menschen, die zum Beispiel in einer Notsituation im Zweiten Weltkrieg im Bunker gesessen haben, in der Großstadt, Bombenalarm über der Stadt. Die haben sich unten alle im Keller in so einen Bunker eingeschlossen, hatten Angst, wussten nicht, ob sie lebend wieder rauskommen. Und irgendeiner hat angefangen, das Vaterunser zu beten. Und alle haben mitgebetet und es ist so ein Friede Gottes in sie reingekommen. Also es ist ein Gebet, was uns weltweit verbindet unter den Christen. Und es ist ein wichtiges Gebet, sonst würde es nicht in allen vier Evangelien so drinstehen. Im Matthäus-Evangelium so drinstehen. Und wir können das mal so Satz für Satz jetzt durchgehen. Also zuerst mal ist es ein Gespräch mit Gott. Denn es fängt so an, unser Vater im Himmel. Für die, die eine Bibel mithaben, das steht in Matthäus 6, ab 5 bis 13. Aber ich habe es mir hier auch auf mein Skript gezogen. Also es geht los, unser Vater im Himmel. Also, hallo, Papa im Himmel. Und das ist eine Ansprache. Man kann das auch anders sagen, ne? Mein himmlischer Vater. Guten Morgen, himmlischer Vater. Eine alte Variante sagt, Vater unser, der du bist im Himmel. Das ist ein Deutsch, was wir heute nicht mehr sprechen. Deswegen gefällt mir diese Variante ganz gut, unser Vater im Himmel. Ich habe einen Papa im Himmel. Hast du auch einen Papa im Himmel? Und dieser Papa im Himmel, der ist ganz fantastisch. Väter auf der Erde, die haben ihre Tücken und Ecken und manche können den Kindern auch nicht geben, was sie brauchen, aber unser Vater im Himmel, der ist anders. Das ist der Vater von Jesus und durch Jesus sind wir seine Kinder geworden. Also wir beginnen ein Gespräch mit unser Vater im Himmel. Ich habe einen guten Vater im Himmel, der weiß, was ich brauche. Dann geht's weiter. Dein Name werde geheiligt. Der Name Gottes werde geheiligt. Macht euch das mal klar, das ist ein heiliger Name, der Name Gottes. Und wir sollen den Namen Gottes nicht unehrenhaft in den Mund nehmen, nicht entheiligen. Ich mag das gar nicht, wenn Leute so, oh Gott sagen. Oder ach Gott, und was kann man sonst noch? Oder bei Gott auch schwören. Das heiligt nicht Gott. Wir wollen den Namen Gottes heiligen, heilig halten, als was ganz Wertvolles und Besonderes. Heiliger Vater im Himmel. Also wollen wir den Namen Gottes nicht unwürdig aussprechen. Dann, dein Reich komme. Wir strecken uns aus nach dem Reich Gottes. Wir erwarten, wir sehen das. Was ist das Reich Gottes? Jesus sprach eigentlich immer vom Reich Gottes, wenn er auf der Erde war. Hat er das Reich Gottes verkündigt. Es ist das ewige Leben, das Reich Gottes im Himmel, wo Vater, Sohn und Heiliger Geist in Einheit sind. Und es ist das Friedensreich, wo kein Krieg ist, kein Zank, kein Streit. Wenn wir bitten, dein Reich komme, dann beten wir, dass diese Maßstäbe vom Reich Gottes hier bei uns auf die Erde kommen. Im Reich Gottes muss niemand mehr für sich selber kämpfen, für seine eigenen Belange einstehen. Keiner kommt zu kurz. Im Reich Gottes gibt es keinen Streit, keinen Konflikt, keine Korruption, keine Diktatur, keine Selbstsucht. Im Reich Gottes ist die Harmonie miteinander, untereinander und da ist Frieden und für jeden ist alles genug vorhanden im Reich Gottes. Und das wollen wir, dein Reich komme. Dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Das ist ganz wichtig, dass unsere Gebete erhört werden, dass wir im Willen des Vaters beten. Wenn du mit dem Vater im Willen übereins bist, kannst du alles beten und es wird geschehen. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Also alles, was ich vorher über das Reich Gottes gesagt habe, das ist der Wille Gottes. Und wir strecken uns danach aus. Und wir akzeptieren auch, dass Gottes Wille oft anders ist als mein eigener menschlicher, selbstsüchtiger Wille. Das heißt, wenn ich mich nach Gottes Willen ausstrecke, dann stelle ich meine eigenen Wünsche und Bedürfnisse oder denke, was ich brauche, zurück. Weil nicht alles ist auch im Willen Gottes. Es geht immer um das Reich Gottes und um seine Absicht. Wir haben ja vorhin gehört, dass einer aus unserem Kreis oder eine ganze Familie aus unserem Kreis in ihre Heimat abgeschoben worden ist. Und wir haben natürlich immer vorher Gott um Bewahrung gebeten. Aber auch da muss ich akzeptieren, dass es letztendlich Gottes Wille ist, dass diese Personen, die wir lieben und die zu uns gehören, jetzt an einem anderen Ort sind. Und wahrscheinlich wird es so sein, wie Harald schon gesagt hat, dass Gott da sein Reich baut, durch diese Menschen, die ihn hier kennengelernt haben. Nicht immer ist, was wir erst so denken, was gut wäre, das Beste. Deswegen lasst uns danach ausstrecken, dass der Wille Gottes geschieht. Vers 11. Gib uns heute unser tägliches Brot. Was steckt da drin? Wir machen uns klar, Gott ist unser Versorger. Und die Versorgung erwarte ich von ihm. Ja klar, natürlich, wir gehen ja arbeiten oder wir bekommen Rente oder von der Krankenkasse Geld oder vom Jobcenter, was auch immer. Das kommt ja nicht offensichtlich aus Gottes Hand. Aber eigentlich ist alles ist Gnade, dass wir arbeiten gehen können, dass wir gesund sind, das ist Gottes Gnade. Und deswegen dürfen wir ihm auch darum bitten, dass er uns versorgt. Und dass wir auch sozial gut versorgt sind in Deutschland, das ist auch ein Geschenk von Gott. Also unser tägliches Brot gib uns heute beinhaltet das alles. Gott sorgt dafür, dass wir jeden Tag das haben und das bekommen, was wir an diesem Tag nötig haben. Und dankbar sind für alles, was wir haben. Sind wir zufrieden damit, auch wenn das noch nicht alles ist, was wir denken, was wir brauchen, danken wir trotzdem für das tägliche. Und ich habe im 1. Timotheus 4 nochmal nachgeschlagen, im Vers 4 steht, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. wie sollte es da verkehrt sein, etwas zu essen, was wir mit einem Dankgebet von ihm entgegennehmen? Also es ist auch darin enthalten, dass alles, was wir dankbar aus Gottes Hand annehmen, was wir zu essen und zu trinken kriegen, zum Beispiel gut ist. Und Gott gibt uns jeden Tag, was wir brauchen. Und deswegen können wir auch großzügig sein und abgeben von dem, was wir haben, weil wir wissen, morgen kommt wieder was Neues. Als das Volk Israel in der Wüste war, 40 Jahre, da gab es jeden Morgen neues Manna. Und Gott hat gesagt, esst das heute, sammelt das ein, was ihr für den Tag braucht, aber konserviert es nicht, bewahrt es nicht auf. Es war anderen Tag auch schlecht. Es gab jeden Morgen Neues. Und daraus lerne ich einfach, dass es bei Gott immer wieder an jedem neuen Tag das gibt, was ich brauche für diesen Tag. Vers 12. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und das ist das Zentrum des gesamten Christseins. Das war ja heute Morgen auch schon eigentlich das Zentrum, wie wir gestartet haben. Dass wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Wir bitten Gott, vergib uns unsere Schuld mit der Bedingung, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Gott vergibt uns unsere Schuld durch Jesus. Jesus ist am Kreuz gestorben und hat meine Schuld an diesem Kreuz auf sich genommen. Und auch deine, wenn du das bestätigst, wenn du das anerkennst. Er ist für unsere Schuld gestorben und er ist auferstanden, damit wir ohne Schuld auferstehen können und ewiges Leben haben. Das ist das Zentrum von Christsein. Und das unterscheidet Christsein, das Christentum, von jeder anderen Religion. In jeder anderen Religion muss sich der Mensch anstrengen, um Gott zu gefallen. Und wir haben einen Gott, der hat sich angestrengt, der hat alles gegeben, der hat sich selber hingegeben, damit wir uns nicht anstrengen müssen. Wir müssen nur Ja sagen. Ich war diese Woche mit einem jungen Paar auf dem Standesamt. Die wollen gerne heiraten, die sind aus dem Irak und da ist so einiges an Papieren einzuholen. Und die fragten, wie ist das mit dem Ehevertrag? Scheinbar gibt es im Irak, macht man, wenn man heiratet, einen Vertrag. Und da sagte der Standesbeamte, nein, das ist hier bei uns ganz anders. Wenn du Ja sagst, bist du verheiratet. Selbst die Unterschrift ist nicht wichtig, das bestätigt das nur. Aber das Bündnis wird geschlossen durch Ja sagen. Und genauso ist das Bündnis mit Jesus auch. Wenn wir Ja sagen, dass Jesus am Kreuz das für mich gemacht hat, weil ich es nicht schaffe, vor Gott gerecht zu sein. Wenn ich dieses Ja sage, dann habe ich diesen Bund mit Jesus besiegelt. Und das ist lebenswichtig, das ist lebensrettend, das ist das ganze Zentrum. Und dann ist uns die Schuld vergeben, wenn wir das anerkennen. Aber Jesus macht eine Bedingung daran. Wie wir das heute Morgen auch schon gehört haben, dieses Gleichnis von dem Schalksknecht, dem alle Schuld erlassen wurde, aber der dann seinen Schuldigern nicht vergeben wurde. Dem wurde dann auch nicht mehr vergeben, dem wurde seine Schuld dann, der kam dann ins Gefängnis. Und wenn wir aber in Anspruch nehmen, dass Jesus für meine Schuld am Kreuz gestorben ist und wir sind nicht in der Lage, jemanden, der an uns sündig wird, zu vergeben, dann machen wir das damit nichtig. Also das ist die Bedingung, dass wir mit diesem Herzen von Jesus auch Schuld loslassen, die an uns passiert ist. Ja, wir brauchen kein Opfer mehr, das habe ich ja schon gerade erklärt. Früher mussten Tiere geschlachtet werden und Opfergaben gebracht werden, damit sie Gott besänftigen konnten. Unser Opferlamm ist Jesus, das lebendige Lamm. Ein für alle Male macht Jesus frei von Schuld. Und deswegen vergeben auch wir denen, die an uns schuldig wurden. Wir müssen uns entscheiden zu vergeben. Und da möchte ich noch ein bisschen was über Vergebung sagen, weil ich glaube, das ist wirklich heute dran, weil es kam heute Morgen schon ein paar Mal das Thema. Es ist nicht ein Gefühl zu vergeben. Es ist nicht aus meinem tiefsten Herzen, dass ich mich jetzt so fühle, ich möchte so gerne vergeben. So fängt das nicht an. Also das kann auch mal sein, aber bei wirklich schlimmen Dingen ist es ein Kampf. Das kann ich euch sagen. Da braucht man Geduld und muss man durchgehen. Das ist ein Prozess. Aber es fängt immer an mit einer Entscheidung. Mit der Entscheidung, ich möchte nicht mehr, dass diese Belastung, diese Dinge, die da jemand vielleicht mit mir gemacht hat, die mir passiert sind, ich möchte nicht mehr, dass das so an mir nagt. Weil wenn Denkt mal an eine Situation, wo jemand ungerecht mit euch umgegangen ist. Wenn man daran denkt, kriegt man ungute Gefühle, oder? Also ich kriege dann so ein bisschen so Bauchschmerzen manchmal oder ich werde traurig oder wütend oder ich fange auch an, über die anderen Leute dann negativ zu denken. Und genau das ist das, was Unvergebenheit mit uns macht. Das ist wie so eine bittere Wurzel. Das ist wie so ein Stachel, der in einem drin ist. Und wenn man drankommt, dann piekst es und tut es weh. Und Jesus möchte nicht, dass wir diesen Schmerz haben. Und deswegen fordert er uns auf, dass wir vergeben sollen. Das heißt nicht, dass wir sagen, das war alles nicht schlimm, da ist nichts passiert, das gab es nicht, das heißt es gar nicht. Das heißt auch nicht, dass man dem anderen eben das Gefühl gibt, du kannst mit mir machen, was du willst, aber das heißt, ich möchte nicht mehr diesen Stachel in mir haben. Ich möchte nicht mehr immer daran denken müssen. Wir haben die Tage, Donnerstagabend in der Hausgruppe, haben wir ja auch über Vergeben gesprochen. Und haben wir gesagt, ja, wenn jetzt jemand irgendwas gemacht hat und ich bin sauer und ich will mit dem keinen Kontakt mehr, dann muss ich doch immer aufmerksam sein, wenn ich irgendwo in der Stadt unterwegs bin, der könnte da ja auch sein. Und wenn ich den sehe, gehe ich dem aus dem Weg. Das ist ja richtig Arbeit. Da muss der richtig rund um dich gucken, ob der dir nicht vielleicht entgegenkommt oder wenn er im Laden im gleichen Regal ist, wo du rein willst, dann gehst du schnell einen Gang weiter. Und das will Gott nicht, dass wir so beschäftigt werden durch solche Sachen. Und das Einfachste ist, wie Harald heute Morgen schon gesagt hat, wenn wir es gleich sofort loslassen, wenn wir direkt anfangen, wenn was passiert ist. Jesus, guck mal, das war gerade nicht schön, was mir da widerfahren ist, aber ich möchte gar nicht, dass das so weite Kreise bei mir zieht. Ich möchte das gleich bei dir abgeben und ich bitte dich, dass du mir hilfst, zu vergeben, zu verzeihen und loszulassen. Das ist das. Das möchte Jesus. Das ist der Grund, warum Vergebung unser erster Job ist als Christ, neben dem Ja sagen. Das erste ist, wir sagen Ja zu Jesus. Und das zweite ist, wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Und das macht unser Herz sauber, das ist Reinigung. Und das ist auch wichtig, damit das nicht zwischen Gott und uns steht, weil wenn wir nicht vergeben, kann Gott uns nicht vergeben. Das heißt, das ist wie so eine Wand, die zwischen Gott und mir steht. Ja, ein ganz wichtiges Thema. Machen wir mal im 13. Vers weiter. Und lasst uns nicht in Versuchung geraten. Diese Variante finde ich besser, als das in manchen Übersetzungen ist, und führe mich nicht in Versuchung. Gott führt uns nicht in Versuchung. So ist Gott nicht. Gott testet nicht, na, wird sie schaffen, kommt sie drum rum oder nimmt sie jetzt die Schokolade? Das macht Gott nicht. Gott führt uns nicht in Versuchung. Aber es gibt jemanden, der möchte uns von Gott wegziehen. Das ist der Widersacher Gottes, Satan. Und der versucht alles, um uns in Sünde zu führen, damit wir getrennt sind von Gott. Und wir bitten Gott in diesem Gebet um den Schutz vor der Verführung. Was ist der Schutz, dass die Verführung nicht stattfindet? Ich würde sagen, der Schutz ist eigentlich, dass ich die erkenne, dass ich weiß, was da gerade passiert. Und wenn ich was erkenne, dann kann ich damit umgehen. Die Dinge, die ich nicht erkannt habe, die sind wie eine Falle für mich. Darum ist es gut, dass wir Gott darum bitten, dass er uns wachsam macht, dass wir erkennen, wo Satan uns in Versuchung führen will. Und eigentlich, die Dinge sind uns ja meistens bekannt, wo Versuchung ist. Jeder hat ja so sein spezielles Gebiet, wo er versucht wird. Und das ist immer wichtig zu wissen, was sagt das Wort Gottes, was möchte mein himmlischer Vater für mich, das Beste. Ja, ist eine Interpretationssache. Der Papst hat ja letztens auch schon, stand vom Sommer, glaube ich, mal in einer Zeitung, dass der Papst gerne möchte, dass im Deutschen umgenannt wird. Ne? Aber ich möchte jetzt eigentlich so den Sinn dahinter erklären, ne? Dass man nicht denkt, Gott ist jemand, der einen so testet und der jede Menge Fettnäpfchen um uns aufbaut und wir müssen so einen Hürdenlauf machen, dass wir da nicht reinfallen. Nein, die Versuchungen kommen immer vom Gegner Gottes. Vom Satan, vom Widersacher. Der will, dass wir stolpern einfach. Der will, dass wir von der geraden Bahn abkommen. Also alles, was dich irgendwie versucht, was nicht im Einklang mit dem Wort Gottes ist, da sage ich nur Augen auf. Ne? Straßenverkehr. Passt auf, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Wenn wir erstmal schon mal wissen, dass wir versucht werden, ist das viel einfacher, damit umzugehen. Und was mir da auch gerade einfällt, dafür brauchen wir uns auch untereinander. Wenn ich weiß, dass ich an einem Punkt versuchbar bin, und das weiß aber kein anderer, dann kann Satan mich da viel, viel schneller packen, als wenn ich darüber mit jemandem ehrlich sprechen kann. Darum ist das gut, dass man sich eine Person seines Vertrauens sucht, eine Schwester, einen Bruder im Herrn oder eine Hausgruppe, eine kleine Gebetsgruppe, wo man ehrlich sagen kann, mit welchen Bereichen man im Leben kämpft, wo Versuchungen sind, die dann auch für mich beten können und wo ich auch vielleicht anrufen kann, wenn ich gerade in so eine Situation komme, wo ich versucht bin, nicht mehr auf Gott zu vertrauen, sondern den Verlockungen Satans zu widerstehen. Das ist ganz wichtig. Ich weiß das von Leuten, die früher in Drogen waren, die auch zu Jesus gefunden haben und frei sind von Drogen, die immer wieder sagen, es gibt Situationen im Leben, wenn so alles um mich zurückbricht, dann bin ich arg versucht, wieder zu so einer Droge oder zu Alkohol oder zu irgendwas zu greifen. Und dann ist das ganz wichtig für diese Menschen, dass sie jemanden haben, den sie Tag und Nacht anrufen können, sagen können, kannst du gerade für mich beten, kannst du kommen, kann ich zu dir kommen, ich brauche jetzt gerade so diesen geschwisterlichen Schutz, das bewahrt davor. Das ist alles in diesem Paket drin, ne? Und führe uns nicht in Versuchung. Also auch, dass wir miteinander, füreinander einstehen. Sondern errette uns von dem Bösen. Das Böse ist Sünde, ist Ungerechtigkeit, das ist eigentlich immer um uns herum, weil wir in der gefallenen Welt sind. Aber Jesus ist der Retter, der rausrettet und wir sind auf seiner Seite, wenn wir Ja gesagt haben. Jesus hat uns bereits vom Bösen errettet. Wir gehören da nicht mehr hin. Das ist nicht mehr unser Erbteil, das ist nicht mehr unser Lebensbereich. Und dann wird das Vaterunser am Ende beendet mit, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Das drückt das alles aus, dass es um sein Reich geht. Ja, ich habe mir noch, das ist am Ende, im Vers 14, das gehört nicht mehr zum Vaterunser, aber da das auch von Jesus direkt daran gesagt wurde, möchte ich das auch noch anhängen. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Das hat Jesus also nochmal verstärkt, indem er es nachher nochmal quasi aufgegriffen hat. Er hat schon viel von Schuldvergebung gesprochen. Und eben auch die entsprechende Bedingung. Wir können die Vergebung Gottes nicht für uns wirklich annehmen, wenn wir nicht in einer Herzenshaltung der Vergebung leben. Das ist einfach die Bedingung. Wenn, dann. Ne? Jesus möchte, dass wir frei sind, dass wir nicht versklavt sind und durch Unvergebenheit unser Herz schwer machen, was auch zu Krankheiten führt, zu Depressionen führt, zu ganz viele Gelenkkrankheiten kommen von Unvergebenheit und Schmerzen. Und das möchte Jesus nicht. Er möchte nicht, dass wir damit beschäftigt sind und belastet sind, dass wir uns dadurch vergiften. Und wenn wir vergiftet sind, sind wir auch nicht mehr frei im Gebet. Da können wir nicht mehr frei zu Gott kommen. Also wenn das für Jesus so wichtig ist, dass wir allen vergeben, dann ist das für uns auch ganz wichtig, damit wir ein gutes, neues Leben führen können. Jesus möchte, dass wir es gut haben und in Frieden leben. Was glaubt ihr, wie ist es im Himmel? Wird es da Konflikte geben, einen Streit, einen Zank? Wird es darum gehen, ich möchte aber einen Platz weiter vorne sein an Gottes Herrlichkeit? Das ist alles nicht das himmlische Reich, das Reich Gottes. Und das soll bei uns auch nicht so sein. Und ich habe heute Morgen so drüber nachgedacht. Es gibt ja auch manchmal Konflikte unter Geschwistern in Gemeinden oder auch zwischen Gemeinden. Manchmal sagt die eine Gemeinde, die sind nicht charismatisch und die sind falsch. Oder die nicht charismatische Gemeinde sagt, die sind nicht worttreu und da ist dies und da ist das und man guckt so drauf. Aber wir werden alle zusammen die Ewigkeit verbringen. Und deswegen macht das gar keinen Sinn, dass wir uns jetzt damit beschäftigen, was der andere falsch macht. Lasst uns Brücken schlagen zueinander, dass wir schon dieses Reich Gottes, diese Einheit jetzt hier auf der Erde leben. Das ist, was Gott möchte, dass das Reich Gottes schon hier in dir, in mir, in uns, in unserer Gemeinde, in unserer Stadt anfängt. Dass wir Frieden halten mit jedem und dass wir versöhnt sind. Amen.